Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir zusammen hier Gottesdienst feiern dürfen. Es ist etwas warm. Vor einer Woche war ich noch in Israel bei einer Studienreise dabei. Wir waren auf dem Berg der Seligpreisungen. Da knallt die Sonne ganz schön drauf. Und da gibt es keinen Schatten. Und wenn ich dann überlege, wie die Menschen dann tagelang Jesus zuhörten, da mussten sie schon einiges durchstehen. Aber wir sind zusammengekommen, um auf das Wort Gottes zu hören und einander zuzurüsten und das Wort Gottes zu uns reden zu lassen. Und es kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung wir gekommen sind. Sind wir bereit, jetzt zu hören, was Gott uns zu sagen hat? Oder wollen wir uns lieber ablenken? Oder sind wir mit einem verschlossenen Herzen hierher gekommen? Nun, zum Alltag eines jeden Menschen, leider auch eines Christen, gehört, dass wir sündigen, oder? Wir sündigen auf unterschiedliche Weise. Die Bibel spricht von Unterlassungssünde, zum Beispiel, wer weiß, Gutes zu tun und nicht tut, dem ist das Sünde. Die Bibel spricht von unbewussten und verborgenen Sünden. David betet darum im Psalm 19, Herr, befreie mich, sprich mich frei von meinen verborgenen Sünden. Und die Bibel spricht auch darüber, dass wir absichtlich sündigen, bewusst durch unsere Lust angeleitet, verführt werden, geleitet werden, sodass wir mit der Lust schwanger werden und die Sünde in unserem Leben gebären. So dass Johannes sagt in 1. Johannes 1, 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Nun, die Frage ist, was machen wir mit diesem Ballast? Wie gehen wir damit um? Der Heilige Geist ist in diese Welt gekommen und Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und eine Aufgabe des Heiligen Geistes sein wird, von der Sünde die Welt zu überführen. Das macht der Heilige Geist. Wie macht er das? Das sagt uns auch das Wort Gottes durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Redet der Heilige Geist zu uns? Aber auch durch das persönliche Reden des Heiligen Geistes, durch unser Gewissen auch, weil Gott seine Gebote in unser Herz hineingelegt hat, sodass unser Gewissen uns überführt, zu uns spricht, oder auch durch die Mitmenschen. Und es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren. Bereits Adam und Eva, die ersten von Gott erschaffenen Menschen, die vollkommen von ihm erschaffen wurden, sodass Gott, nachdem er sie geschaffen hatte, gesagt hat, es ist sehr gut. Diese Menschen fielen in die Sünde. Und da stellt Gott ihnen drei Fragen, die er im Prinzip an jeden von uns stellt, an jeden Menschen. Diese drei Fragen stellt Gott an jeden Menschen. Die erste Frage, wo bist du? Das lesen wir, als Gott dann in den Garten Eden kam, um Adam und Eva zu besuchen. Und sie haben gesündigt und haben sich versteckt. Natürlich wusste der allwissende, allgegenwärtige Gott, wo Adam und Eva waren. Er wusste, hinter welchem Busch oder hinter welchem Baum sie sich versteckt haben. Aber Gott wollte, dass der Mensch weiß, wo er sich befindet. Dass der Mensch seinen Zustand erkennt. Und so stellt Gott jedem von uns die Frage immer wieder aufs Neue, wo bist du? Wo befindest du dich jetzt in deinem geistlichen Leben oder in deinem Alltag? Die zweite Frage, die Gott ihnen stellt, ist, Gott spricht Adam an, was hast du getan? Hast du etwa von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen? Gott will, dass Adam erkennt, was er getan hat, dass er das benennt mit seinem Munde. Und so stellt Gott an jedem Menschen, was hast du getan? Wo bist du? Was hast du getan? Und die dritte Frage, die er stellt, ist, warum hast du das getan? Gott wollte wissen, er wusste genau, warum die Menschen das getan haben. Aber er wollte, dass der Mensch selbst analysiert, dass der Mensch selbst sich bekennt und sagt, warum er das getan hat. Leider war der Mensch, waren Adam und Eva nicht bereit, ihre Sünde zu bekennen. Sie haben das getan, was wir alle heute meisterhaft tun können. Sie haben die Schuld weitergegeben. Adam sagte, Eva hat mich verführt. Eva sagte, die Schlange hat mich verführt. Und so kam es nicht zu diesem Sündenbekenntnis. Und der Mensch musste den Garten Eden verlassen. Er wurde aus dem Garten Eden, sagt die Bibel, vertrieben. Der Mensch wollte nicht den Garten Eden verlassen. Aber Gott hat ihn daraus vertrieben. Und so hängt unser Lebenslauf davon ab, wie wir mit der Sünde in unserem Leben umgehen. Versuchen wir es zu verheimlichen, verbergen? Oder sind wir bereit, unsere Schuld oder unsere Sünde zu bekennen? Der Salomo, der Weiseste von allen Menschen, sagt uns in Sprüche 28, 13 Folgendes. Das ist auch der Text für die heutige Predigt. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird das nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So, und zwischen diesen zwei Polen spielt sich unser Leben ab, oder? Die Versuchung, die Sünde, die Schuld zu verbergen, zu verheimlichen, wird unterschiedlich übersetzt in verschiedenen Übersetzungen. Aber im Sinne bedeutet das das Gleiche. Oder sind wir bereit, die Sünde, die Schuld zu bekennen und zu lassen, damit wir Barmherzigkeit erlangen? Salomo sagt, wer seine Schuld verheimlicht und verbergt, dem wird das nicht gelingen. Manchmal scheint das, wenn wir Biografien von Menschen sehen, ist es ihnen gelungen wohl, ja? Dass man erst posthum, nachdem sie gestorben sind, festgestellt haben, was für Verbrechen sie begangen haben. Aber der leibliche Tod ist nicht das Ende eines Menschen. Eines Tages kommt alles, Bücher werden aufgetan, lesen wir im Buch der Offenbarung, und kommt alles ans Licht. Aber wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Nun, wir merken, es geht darum, um diesen Begriff Sünde zu bekennen. Was bedeutet das, Sünde zu bekennen? Und zwar in der Weise, dass es vor Gott gilt. Viele Kirchen haben heute das in ihre Liturgien eingebaut, dass das allgemein vorher gebetet wird und man allgemein Gott alle zusammen dafür beten, dass Gott die Sünden vergibt. Wie sieht die Bibel das? Wie sieht die Bibel, welches Bekenntnis, welches Sündenbekenntnis gilt vor Gott? Und ich sagte, am besten erklärt sich das durch Beispiele, oder? Lebensbeispiele. Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, diese Beispiele sind uns in der Bibel gegeben zur Warnung. Und ich lerne gerne aus dem Lebensbeispielen anderer Menschen. Und zunächst möchte ich ein negatives Beispiel nehmen, wo scheinbar ein Sündenbekenntnis besteht, aber das gilt nicht. Dort, wo Sündenvergebung, Barmherzigkeit nicht erlangt wurde. Und danach ein positives Beispiel. Ein negatives Beispiel ist der König Saul. Als Salomo das aufgeschrieben hat, ich vermute, dass sein Vater David ihm diese Geschichten erzählt hat, aus seinem Leben, aus dem Leben seiner Vorgänger, und dass er diese Weisheit in diesem Vers 13, Sprüche 28 formuliert hat, vielleicht, was ihm David erzählt hat. Er sagte, er wurde von seinem Vater von Kindheit auf unterwiesen. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass diese Weisheit, diese Worte vom Heiligen Geist kommen. Denn es ist das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes. Und Gott wollte, dass dieser Vers, Sprüche 28, 13, für uns aufgeschrieben wird. Nun, lasst uns eines dieses Beispiels kurz betrachten. Saul war ein König, der von Gott berufen wurde, von Gott gesalbt wurde, König über das Volk Israel zu sein. Samuel hat ihn gesalbt und ihn dazu berufen. Saul hat sich gewehrt, er wollte nicht König sein. Er hatte Minderwertigkeitskomplexe. Er sagte, wir kommen aus dem kleinsten Stamm Benjamin, die kleinste Familie, wer bin ich schon? Und die Bibel berichtet darüber, dass das Volk sich versammelte und er zum König gesalbt werden sollte. Da hat sich Saul versteckt, er wollte nicht. Aber dann schließlich und endlich wurde er König und mit der Zeit gefiel es ihm, König zu sein. Und er bekam von Gott einen Auftrag, ein Volk zu bestrafen, das das Volk Israel schwer zugesetzt hatte. Saul bekam diesen Auftrag, er ging und erfüllte diesen Auftrag zu 99%. Aus dem ganzen Volk hat er einen Menschen, den König Agag, am Leben gelassen und von Vieh hat er nur das Beste übrig gelassen. Also nicht hundertprozentig den Auftrag erfüllt, zu 99. Und Gott sieht das und er schickt den Propheten Samuel, Saul wegen seiner Sünde zu überführen, dass er dem Wort Gottes nicht gehorsam war. Und was machen wir, wenn wir von der Sünde überführt werden? Was ist unsere erste Reaktion? Salomo schreibt ja, verdecken, vertuschen, verdrängen. Und ein Trick ist, ich weiß, Kinder, vielleicht, was macht ihr, wenn ihr etwas angestellt habt und ihr wollt nicht, dass die Eltern das zu wissen bekommen, dass es rauskommt? Ihr wisst, es gibt Ärger. Bei mir war es einmal so, nicht nur einmal, aber ein Beispiel. Ich hatte zu Hause was angestellt und ich wusste, wenn Mama nach Hause kommt, gibt es Ärger. Bei uns zu Hause war das so aufgeteilt, jeder hatte so von uns die Aufgaben, die wir mit Mühe und Not erledigten, nach zwei- und dreifacher Ermahnung. Wisst ihr, an dem Tag habe ich alle meine Aufgaben erledigt, bevor Mama nach Hause kam. Ich habe alles gemacht. Dass ich kam, war ich sehr hilfsbereit und war bereit, viel mehr zu tun, als was ich machen musste. Und meine Mutter wusste sofort, da ist was im Busch, ja. Und so kamen die Sachen raus. Aber Kinder, wisst ihr, wir Erwachsene tun das auch oft. Wenn wir irgendwo gesündigt haben, dann sagen wir, okay, Herr, jetzt will ich dir aber dienen. Jetzt will ich 150% geben. Anstatt die Sünde zu bekennen, will ich mich lieber ins gute Licht zu stellen. Und so kommt, wir lesen in 1. Samuel 15, 10, da ging das Wort des Herrn zu Samuel. Gott spricht zu ihm, Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Gott sieht das sehr ernst, das, was Saul begangen hat. Und darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde ihm berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Merkt ihr, ein König, der damals nicht wollte, dass er gefeiert wird, er hat sich versteckt, als er gesalbt werden sollte zum König, jetzt richtet er sich ein Denkmal auf. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm. So, jetzt findet diese Begegnung statt. Hier ist der König. Gott sagt, er hat mein Wort nicht erfüllt, er hat sich von mir abgewandt. Und hier ist der Prophet, der ihn beauftragt hat und der jetzt den König zur Rede stellen soll. Und bevor Samuel etwas sagt, was sagt Saul? Ich bin super gut. Saul sagt, gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Gott sagt, er hat mein Wort nicht erfüllt. Er hat sich von mir abgewandt. Saul schreibt, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Er hat ein Riesenplakat vor sich hier. Ist das nicht oft so, dass wir da, wo es bei uns stinkt in unserem Leben, wo es gerade muffelt und da schreiben wir ein Riesenplakat drauf, alles super, alles prima. Da versuchen wir besonders zu glänzen. So nutzt Saul diesen Trick und bevor Samuel ihn überführt, kommt er ihm vor und sagt, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Aber Samuel sagt, was ich höre, ist etwas anderes. Die Tiere sollten auch vernichtet werden und er hört Blöcken von Schafen und Brüllen von Rindern. Und dann wendet man einen zweiten Trick an. Wenn das nicht funktioniert, was macht man dann? Statt Sünden zu bekennen, Sünden zu verlagern. Andere zu beschuldigen. Und so sagt Saul, denn das Volk hat die besten Schafe verschont. Saul, der sagte, ich habe den Sieg errungen, der sich ein Denkmal gestellt hat, aber da, wo Versagen festgestellt wurde, mit einem sind das die anderen. Mit einem ist er nicht der König, mit einem macht das Volk, was es will. Oder der dritte Trick, Zweck heiligt die Mittel. Wir haben sie verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Mit einmal ist das nicht mehr unser Gott, ist es dein Gott. Ja. Also man sagt, ja, ist ja halb so wild. Also wir haben das ja getan, also eigentlich haben wir ein gutes Ziel vor Augen. Ist das nicht oft so, dass wir dann versuchen, die Sünde zu heiligen, irgendwie einen heiligen Zweck zuzufügen und sagen, die Sünde ist in Ordnung, denn es sollte ja etwas Gutem dienen. Wir haben die Tiere nicht vernichtet, weil sie deinem Gott opfern wollten. Und der vierte Trick, wir fangen an zu gewichten. Am Übrigen haben wir den Bahn verstreckt. Saul sagt, was kümmert sich um diesen 1%? Schau mal auf die 99%. Und oft, wenn es dann um Sündenbekenntnis geht, dann versuchen wir, unsere Schuld zu minimieren und unsere Leistungen zu maximieren. Ja? Aufzublasen, zu sagen, wow, ich tue so viel Gutes. Dann lohnt sich nicht, über das wenige Negative darüber zu sprechen. Aber Samuel lässt sich nicht darauf ein. Und Samuel antwortete zu Saul, halte still und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sprach, rede. Und Gott sagt, ist das nicht so, als du klein warst in deinen Augen? Wurdest du zum Haupt der Stämme Israels? Und der Herr hat dich zum König gesalbt. Und Gott hat dir einen Auftrag erteilt, dass du ihn erfüllen sollst. Und dann sagt Samuel wieder, er will Saul dazu bringen, dass er seine Sünden bekennt. Vers 19 sagt er, warum hast du denn die Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist du über die Beute hergefallen, hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Also da merken wir, wie geduldig Gott ist, wie geduldig Samuel ist und er will nicht zulassen, dass Saul da irgendwie einen Ausweg findet, sich irgendwie aus der Affäre zieht, sondern er will ihn stellen. Warum hast du den Stimme des Herrn nicht gehört? Und dann kommt der fünfte Trick, durch Wiederholen. Wir meinen, wenn wir etwas wiederholen, ich bin nicht schuld, und irgendwann mal fühlt man sich nicht schuldig, oder? Wenn man das immer wieder wiederholt. Und so sehen wir, Samuel sagt, ich habe doch die Stimme des Herrn gehorcht. Samuel sagt, du hast nicht gehorcht. Einmal, zweimal. Und Saul sagt, ich habe doch gehorcht. Und wiederholt wieder, aber das Volk hat das Beste verschont. Das Volk wollte das Beste opfern. Und Gott sagt aber, er hat mehr Gefallen an Gehorsam als am Opfer. Und die Wiederholung macht die Sache nicht gut. Die Wiederholung wird uns vielleicht unser Gewissen unterdrücken, die Stimme unterdrücken, aber unsere Schuld nicht bannen. Denn die Sünde wird hier von Samuel benannt. Samuel sagt zu Saul, du bist ungehorsam. Und Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist im Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Merken wir, Samuel bemüht sich, er will Saul überführen, er will Saul dazu bringen, dass er seine Sünden bekennt, dass er sich zu seiner Schuld stellt. Und dann scheint so, als ob es funktioniert. Und zwar, da kommt mit einmal ein Bekenntnis von Saul über seine Lippen. Wir lesen in Vers 24, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt. Endlich mal, ja? Endlich mal sagt Saul, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Aber er setzt da keinen Punkt. Er sagt, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seine Stimme. Er versucht hier so die Schuld aufzuteilen. Okay, ich habe gesündigt, aber eigentlich die Ursache waren die anderen, das Volk. Mit einmal ist Saul der Held, der sich ein Denkmal stellt. Mit einmal sagt er, ich habe das getan, weil ich Angst vor dem Volk hatte. Und er wendet sich an Samuel und sagt, nun aber vergib mir doch meine Schuld oder meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Merken wir, Saul erkannte nur, dass er vor Samuel gesündigt hat. Er meinte, er sei bereit, Gott anzubeten. Er erkennt keine Schuld vor Gott. Für mich ist das hier auch so ein kleines Beispiel von Judas. Judas Iskariot, der Jesus verriet. Die Bibel berichtet darüber, dass er zu dieser Einsicht gekommen ist, dass er unschuldiges Blut vergossen hat. Er kam zu den schriftgelehrten Pharisäern und sagte, ich habe unschuldiges Blut vergossen, unschuldigen Menschen verraten. Die haben gesagt, was haben wir damit zu tun? Er warf ihnen das Geld und er hängte sich. Judas tat nicht Buße vor Gott. Er hat seine Schuld vor Gott nicht erkannt. Und so aus diesem Bekenntnis von Saul sehen wir, er erkennt nicht seine Schuld vor Gott. Er bittet Samuel um Vergebung, dass er Samuels Worte nicht befolgt hat, aber möchte jetzt gehen und Gott anbeten. Und Samuel hat ihm auf dieses ungültige Sündenbekenntnis gesagt, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen. Und Saul legt alles darauf an, dass Samuel mit ihm kommt. Und so legt er ein zweites Sündenbekenntnis, zweites ungültige Sündenbekenntnis ab. Und wir lesen Vers 30, er aber sprach, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Er sagt, okay, wenn du so willst, ja, ja, ich habe gesündigt, aber bitte jetzt, hast du mein Bekenntnis gehört, jetzt ehre mich. Und so hat Saul nicht Vergebung seiner Sünde erlebt, obwohl es zweimal über seine Lippe gekommen ist, ich habe gesündigt. Aber er blieb nicht dabei, sondern versuchte die Schuld aufzuteilen, sondern, oder auch im zweiten Fall, kam es ihm darauf an, dass er geehrt wird. Und so sehen wir, können so ein Fazit ziehen, kein aufrichtiges Sündenbekenntnis, kein Gelingen, keine Barmherzigkeit. Wenn wir so zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen, ja, vergib mir, aber der oder der war schuld und die Umstände waren so und tut mir leid, aber jetzt möchte ich, dass keiner davon was weiß, ich will weiter geehrt werden, hoch im Kurs bleiben. So ein Bekenntnis bringt nicht Barmherzigkeit, bringt nicht Vergebung. Nun lass uns zum guten, zum positiven Beispiel gehen. Und zwar, das ist das Beispiel von David. David hatte gesündigt, hat Ehebruch begangen und hat dem Mann, der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, umgebracht. Und er versuchte das zu verheimlichen. Psalm 31 hat er David zu diesem Anlass auch geschrieben, über diese Zeit, wo er versuchte, seine Schuld zu verheimlichen und wie es ihm ergangen ist. Und wir lesen 2. Samuel 12, 1, und der Herr sandte Nathan zu David, nachdem David diese Sünde begangen hat, oder diese Sünden begangen hat. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt. Und da spricht er dann dieses Gleichnis von einem armen Mann, der nur ein kleines Lämmlein hat, und ein reicher Mann, der viele Schafe hat. Der reiche Mann bekommt Besuch, und ihm sind die viele Schafe, eigene Schafe zu schade. Er geht zum armen Mann, nimmt das Lämmlein, das quasi in seiner Familie aufgewachsen ist, schlachtet es und setzt es seinem Gast vor. Und da lesen wir die Reaktion von David. In Vers 5 lesen wir: Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Merken wir, wie hart David hier urteilt. Er hat sich mit diesem Fall nicht befasst. Der Prophet hat ihm nur dieses Beispiel erzählt, diese Begebenheit. Und der David fällt schon sein Urteil. Was es damals hieß, der Mann ist ein Kind des Todes, Todesurteil. Aber wenn der König sowas ausgesprochen hat, hat man sein Leben verwirkt. Da war David sehr schnell damit. Ich habe so festgestellt, meine Schwächen oder meine Sünde in meinem Leben, wenn sie im Leben anderer stattfinden, die ärgern mich am meisten. Die machen mich am meisten zornig. Man merkt das so an den Kindern. Meine Schwächen in meinen Kindern, das wurmt mich besonders. Ihr könnt das beobachten, wenn euch irgendwas sehr, sehr ärgert, dann beobachtet euch selbst. Da werdet ihr feststellen, ist eigentlich mein Problem. Das kann man so ziemlich sicher sagen. Und so war das hier mit David. Er ist da sehr schnell, sehr hart in diesem Urteil. Er ist da sehr zornig, scheinbar ein gerechter Zorn. Und er zornig über diesen Mann, dass er kein Erbarmen geübt hat. Und nun, auch in diesem Fall kommt der Prophet, in diesem Fall der Prophet Nathan, hat das ja zu David gesprochen. Ja, da war Samuel und Saul, diese Begegnung. Jetzt haben wir Nathan und David. Und Nathan muss ein sehr mutiger Prophet sein. Nathan spricht zu ihm: Du bist der Mann. Wir wissen, wie schnell es damals auch war, dass die Könige sehr schnell die Propheten mundtot gemacht haben. Nathan dreht den Spieß um und sagt: David, du bist der Mann, der kein Erbarmen geübt hat. Du bist der Mann, der so ungerecht gehandelt hat. Du bist eigentlich der Mann, du bist das Kind des Todes. Dieses Todesurteil, das du jetzt gesprochen hast, gilt eigentlich für dich. Auch hier beschreibt Nathan die Schuld, die wird dann beschrieben, die Schuld von David. Vers 9, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Merke wie diese Parallele? Saul hat das Wort des Herrn verworfen. Nathan sagt ja zu David: Du hast das Wort des Herrn verachtet. Du hast Uriah den Hethiter, den Mann von Bathseba, umbringen lassen. Du hast ihn mit dem Schwert erschlagen. Du hast seine Frau dir zur Frau genommen. Und du hast David hat es auf eine sehr feige Art und Weise gemacht, dass er seinen Helden, seinen Freund Uriah umbringen hat lassen. Nun, wie reagiert David? Wenn er reagieren würde wie Saul, hätte er sagen können: Ja, aber Bathseba, weißt du, die Frau, warum hat sie mich so gereizt? Warum geht sie so unvorsichtig um? Warum ist Uriah überhaupt so sturköpfig? Hätte auf meine Bedingungen wäre er eingegangen, hätte ich ihn nicht umgebracht. Also David hätte viele Möglichkeiten, die Schuld auf andere zu verteilen und seine Umstände irgendwie zur Berechtigung nutzen. Aber wisst ihr, David hat nur einen Satz auf diese Feststellung. Als Nathan ihm diese Schuld aufgereiht hat, die er begangen hat, David reagiert nicht wie Saul. Vers 13 lesen wir: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Aus. David nimmt alle Schuld auf sich. Er bekennt sich, stellt sich seiner Sünde. Und er sucht nicht verschiedene Tricks, er versucht nicht auszuweichen, sondern er bekennt sich dazu. Und wisst ihr, das, was Salomo geschrieben hat in Sprüche 28, 13, findet hier dann auch statt. Auf dieses aufrichtige Sündenbekenntnis reagiert Gott auch entsprechend. Nathan sprach zu David: Sofort, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. David hat Barmherzigkeit erlangt. Nun, was sind die Merkmale eines aufrichtigen Sündenbekenntnisses? Das finden wir hier bei David. Aufrichtiges Sündenbekenntnis ist dann, wenn wir uns schuldig sprechen, ohne Ausreden, ohne Schuldzuweisungen anderen, ohne etwas zu minimieren. David sagt, ich habe gesündigt. Zweitens, die Schuld vor Gott zu erkennen. Wisst ihr, anlässlich dieses Versagens hat David einen Psalm geschrieben. Und wofür wurden Psalme geschrieben? Was wurde mit den Psalmen damals gemacht? Die wurden gesungen. Damals vor der Stiftshütte wurden diese Psalme gesungen, später auch vor dem Tempel, als Salomo den Tempel gebaut hatte. Diese Psalme wurden vorgetragen. David hat seine Schuld nicht unter den Teppich gekehrt und hat gesagt, hey, komm, ehre mich doch vor dem Volk, lass das sein. Sondern David hat darüber einen Psalm geschrieben. Und wir lesen im Psalm 51, dass er diesen Psalm geschrieben hat, anlässlich dieses Sündenfalls. Und im Psalm 51, 6 sagt dann David, an dir allein habe ich gesündigt. Merken wir, David in seinem Sündenbekenntnis hier in 2. Samuel lesen wir, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wir würden sagen, Moment, gegen den Herrn, du hast gegen Bathsheba, gegen Uriah, gegen das Volk und. Wir hatten da viele, viele Menschen aufreihen können, gegen die David gesündigt hat. Saul erkannte seine Sünde vor Samuel. Vergib mir, dass ich gegen dich gesündigt habe. David erkennt, wie groß seine Sünde ist vor dem Herrn. Er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt, Psalm 51, 6, und getan, was böse ist in deinen Augen. Ein echtes Sündenbekenntnis ist dann, wenn wir unsere Schuld vor Gott erkennen. Wir können oft Dinge bereuen, wir können darüber weinen, aber vielleicht ist das einfach eine Enttäuschung an uns selbst, dass wir wieder versagt haben. Die Angst über die Folgen, die jetzt unser Sündenfall haben wird, vielleicht führt uns Leid zu. Aber erkennen wir, was unsere Sünde Gott gegenüber angetan hat. Denn jedes Sündige richtet sich in erster Linie zuallermeist gegen Gott. Unsere Sünden brachten Jesus ans Kreuz. Dafür hat er sein Blut vergossen. Deswegen ist er so qualvoll gestorben. Sündenbekenntnis, das vor Gott gilt, muss vor Gott die Schuld erkannt werden, was wir Gott angetan haben. Die Sünde muss auch beim Namen genannt werden, ohne zu beschönigen. Es ist nicht nur eine Halbwahrheit oder besser gesagt eine Halblüge. Es ist auch nicht eine Notlüge oder ein Seitensprung. Oder die deutsche Sprache ist so erfinderisch, da finden wir so nette Begriffe, um das Ganze zu verschönern. Nein, Sünde muss beim Namen genannt werden. Das hat Nathan getan und David hat sich dazu gestellt. Ein echtes Sündenbekenntnis bedeutet, dass ich die Sünde, die ich getan habe, beim Namen nenne. Und dass ich die Sünde bereue und sie auch verurteile. Und erkenne, welchen Schaden ich Gott gegenüber angerichtet habe. Das hat Gott immer wieder, Saul und David, und immer wieder, wenn er Menschen überführt, dann geht es in erster Linie damit, was wir mit unserer Sünde Gott gegenüber angetan haben. Und Gott will, dass wir die Sünde hassen. Nicht nur um ihre Auswirkung willen, sondern das, was Sünde gegen Gott bedeutet. So hat Salomo in Sprüche 8, Vers 13 geschrieben, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Gott will, dass wir die Sünde hassen. Nicht, dass wir das Sündenbekenntnis ablegen, weil wir wieder mal erwischt wurden, aber im Prinzip bereit sind, schon wieder das nächste Mal diese Sünde zu begehen, sondern Gott will, dass wir die Sünde hassen. Und dann schreibt der Salomo: Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Sünden zu bekennen, zu erkennen, ist das eine, aber lassen ist schwierig, oder? Lassen dauert. Egal, welche Sünde das ist, ob es dein Zorn ist, deine Lügen sind, oder deine Kleptomanie ist, oder Pornografie oder andere Süchte, das Lassen wird schwierig. Und so, anhand des Wortes Gottes, so im Leben habe ich erlebt, wenn Dinge, die man Sünden, die man nicht lassen kann, Schwierigkeiten hat, sie zu lassen. Ich habe so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben. Wichtig ist es, dass wir die Dinge durch das Wort Gottes benennen und verurteilen. Dass man dann alle Bibelstellen durchliest. Wenn ich gelogen habe, dann lese ich über alles, was die Bibel über die Lüge sagt. Wisst ihr, die Bibel sagt in Offenbarung, alle Lügner werden in den Feuersee geworfen werden. Weil wir neigen dazu, die Sünde zu verniedlichen, schadlos zu machen. Aber das Wort Gottes offenbart uns, was Sünde eigentlich bedeutet. Und deswegen ist das gut, ob das jetzt Unzucht, Hurerei ist oder Ehebruch ist und so weiter. Wenn du in dieser Versuchung stehst, dann offenbare es durch das Wort Gottes. Lies die Bibelstellen darüber nach. Das Wort Gottes ist Licht, ist Schwert, der das Ganze aufdecken wird. Und das hilft uns. Denn wenn die Versuchung, wenn die Sünde so nebulös bleibt, naja, eigentlich ist das Sünde überhaupt oder, kläre das auf im Lichte des Wortes Gottes. Und es gibt so viele Sünden im Graubereich, wo es scheinbar schwer zu greifen ist. Ja, zufrieden ist Gott damit nicht, aber ob es Sünde ist, schaffe Klarheit darüber durch das Wort Gottes. Wenn du die Sünde lassen willst. Und dann in Römer 12 schreibt Apostel Paulus, dass wir erneuert werden sollen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Es ist ein ständiger Prozess, dass unsere Gesinnung erneuert werden soll. Wenn ich Lust an der Sünde habe, ist das nur eine Frage der Zeit, dass ich sie verbringen werde. Gott will, dass wir die Lust umpolen. Gott hat uns Lust gegeben. Wir sind nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen. Und zu diesem Ebenbild Gottes gehört auch Lust. Und Lust ist ein starker Motor, Lebensmotor in unserem Leben, oder? Lust ist an für sich auch von Gott gegeben, zu guten Zwecke. Wir lesen, Psalmist schreibt, habe deine Lust am Herrn, oder? Wenn du deine Lust am Herrn hast, wow, was für eine Motivation, was für ein Motor, wie viel Kraft das schenkt. Aber wenn du deine Lust an der Sünde hast, aber sie nicht vollbringen willst, Jakobus sagt, ist nur eine Frage der Zeit. Du läufst schwanger damit, bis es dann zur Geburt der Sünde kommt. Also wir sollen unsere Gesinnung erneuern, das heißt, unsere Lust muss verändert werden. Dass wir Lust haben an den Dingen, die Gott wohlgefallen. Und die Bibel lehrt immer so die Methode der Substitution, das heißt, ersetzen. Paulus schreibt an die Epheser, wer gelogen hat, soll nicht mehr lügen, sondern schweigen. Nein, sondern die Wahrheit reden und das, was anderen nützlich ist. Wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen, sondern die Hände ruhig halten. Nein, sondern geben, ja, damit anderen das zugutekommt. Merken wir, wir versuchen oft, wir wollen gegen die Sünde kämpfen und diese Sünde nicht mehr zu tun und merken, wir kommen da nicht voran. Aber die Bibel sagt, wir müssen das umwandeln in das Gute. Ersetzen. Und da wirst du merken, wenn du so die Neigung hast und merkst abends, oh, da habe ich so eine Halbwahrheit gesagt, da habe ich wieder nicht richtig gesprochen, nächstes Mal will ich schweigen. Da kann ich dir zusagen, beim nächsten Mal oder übernächstes Mal wird es wieder passieren. Ja? Aber nimm dir vor, in der Kraft Gottes, das zu sagen, mit dem Vorhaben, nur das, was nützlich ist in anderen, was erbaulich ist, was zur Verherrlichung Gottes ist. Ja? Und so immer das Sündige durch das Gottwohlgefällige ersetzen. Und eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, die vielleicht hier oder da verloren gegangen ist, dadurch, dass es in früheren Zeiten zumindest oder auch heute in manchen Kirchen übertrieben wird, dieses Beichtsakrament, sollen wir Sünde nur Gott bekennen, auch einander? Jakobus sagt in Jakobus 5, 16, bekennt einander Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Geschwister, es gibt Dinge in unserem Leben, die wir in gewissem Sinne mit Leichtigkeit loswerden. Sünden, die wir Gott bekennen und von heute auf morgen sind die weg. Aber es gibt Dinge, die uns scheinbar nicht loslassen. Und dafür, sagt Jakobus, dafür ist dieses Heilmittel uns von Gott gegeben. Ich habe es auch festgestellt, wir leben hier im Westen und wir neigen dazu, möglichst autonom sein. Wir sind glücklich, wenn wir von anderen unabhängig sind, oder? Finanziell unabhängig sind, gesellschaftlich unabhängig sind. Wir sind glücklich, wenn wir voneinander unabhängig sind. Und wir wollen alles selbst schaffen, alles selbst packen. Aber das Bild Gottes für uns als seine Kinder ist ein Leib und Glieder, die einander Handreichung tun. Und es gibt Dinge, die wir selbst nicht erledigen können, da brauchen wir die anderen. Und Jakobus sagt, bekennt einander die Übertretungen. Wenn du merkst, du hast eine Wunde, die ständig eitert, du kommst da nicht klar, nicht weiter, such jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Aber nicht, um weiter darüber zu tratschen, sondern Jakobus schreibt dir und betet füreinander. Und dann erlebt man Heilung. Das habe ich erlebt, das haben viele andere erlebt. Es ist das Wort Gottes, das ist wahr. Und ich möchte an jeden raten, habe nicht Angst, dass irgendwas aufgedeckt wird. David hatte nicht Angst, er hat einen Psalm darüber geschrieben. Du wirst nicht an Ansehen verlieren, sondern du wirst an Ansehen gewinnen. David hat an Ansehen gewonnen, weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er einen reinen Tisch mit Gott gemacht hat und nichts unter den Teppich gekehrt hat. So möchte ich an jeden ermutigen. Wenn du merkst, Baustellen im Leben, wo du nicht klarkommst, suche jemanden, mit dem du darüber reden kannst, miteinander darüber beten können und Gott kann Heilung schenken und Gott will Heilung schenken. Nun, die Auswirkungen für ein aufrichtiges Bekenntnis, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und jetzt kommt der Psalm 32. Ich möchte dann die vier Verse lesen aus Psalm 32, denn sie sind so aussagestark. Von David ein Maßgib. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn meine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du meine Sündenschuld. Salomo sagt, der wird Barmherzigkeit finden. Welch eine Gnade, oder? Wirst du an deiner Schuld festhalten, darunter leiden, vertrocknen, vergammeln, austrocknen? Oder wirst du diese Schuld dem Herrn bekennen, dass er dir vergibt und dich wieder aufrichtet? Und so sagt Johannes uns im Neuen Testament die Auswirkung eines aufrichtigen Sündenbekenntnisses. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Willst du von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit rein werden? Willst du ein frisches, frohes, gottwohlgefälliges Leben führen? Ein unbefangenes Verhältnis mit Gott haben? So dürfen wir unsere Sünden bekennen. Und Gott vergibt uns nicht nur die Sünden, die wir bekennen, sondern vergibt uns auch unsere Unterlassungssünden, auch unsere unbewussten Sünden. Also er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von allem. Und so wünsche ich an jeden von uns, dass wir so aus diesen Beispielen lernen und diese Verheißung Gottes aus Sprüche 28, 13 in Anspruch nehmen, dass wir Erbarmen finden, dass wir mutig dem Herrn nachfolgen und nicht unsere Zeit damit verbringen, unsere Schuld irgendwie zu rechtfertigen, zuzudecken, zu verschweigen, zu vertuschen, sondern dass dem Herrn bekennen, Vergebung erleben und ein frohes und erfülltes Christsein zu leben. Das wünsche ich an jeden von uns von ganzem Herzen. Wir geben noch Zeit, wenn wir jetzt beten, dass wir Gott danken, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir diese Gnade finden dürfen, dass uns die Sünden vergeben wird, dass wir dieses Erbarmen Gottes erleben dürfen. Und lass uns dafür beten, dass noch viele Menschen den Herrn kennen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Danke dir, Herr, von ganzem Herzen für die wunderbare Gnade, die du uns erweist, dass wir von unserer Schuld, von unserer Sünde frei werden können. Dass du uns die Sünden vergibst und nicht daran gedenkst und sie nicht wieder in Rechnung stellst. Danke dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und dass es dir nie zu lästig ist, sondern du freust dich, wenn wir als deine Kinder vor dir kommen und bei dir Vergebung, bei dir Gnade finden. Danke dir, Herr, dass wir es erleben dürfen, Tag für Tag. Herr, und dass wir diese Hoffnung, diese Freude haben dürfen, dir nachzufolgen und eines Tages ganz von diesem Fleisch der Sünde befreit zu werden, in Ewigkeit, in Vollkommenheit, in vollkommener Erlösung in deiner Gegenwart leben dürfen. Herr, und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass noch viele Menschen erkennen, dass du ihr Erlöser, dass du ihr Herr bist, dass sie vor dir Rechenschaft ablegen werden und dass sie heute zu dir kommen, ihre Sünden bekennen und Erbarmen finden. Ich bitte dich auch für alle Geschwister, für jeden von uns, wenn wir in Versuchung sind, unsere Sünde zu vertuschen, zu verstecken, wenn wir uns weigern, sie zu bekennen, sich dazu zu stellen und zu erkennen, was wir dir damit angetan haben. Herr, so bitte ich dich, schenke uns die Bereitschaft, die Offenheit, aufrichtig darüber Buße zu tun, aufrichtig unsere Sünden zu bekennen und erlangen und Barmherzigkeit erlangen. Danke dir, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist. Amen.